Ich muss ja erstmal eine Definition bringen, das kennen ja einige. Werden bei einem Gleichnis sprachliche Bilder entworfen, um Sachverhalte anhand eines Vergleichs zu verdeutlichen. Wikipedia ist keine seriöse Quelle, aber ich habe es trotzdem mal genommen. Jesu Gleichnisse beziehen sich auf alltägliche Sachverhalte, die den Menschen vertraut sind. Sie erzählen, zumindest auf den ersten Blick, häufig eine sehr einfache und offensichtliche Geschichte, an deren Ende jeder weiß, wer richtig und wer falsch gehandelt hat. Doch wie schwer ist es oft zu verstehen, was Jesus im Hinblick auf Gottes Reich wirklich mit einem Gleichnis sagen will. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr Fragen entstehen unter Umständen. Aber desto mehr wird auch klar, Gleichnisse sind Arbeitsaufgaben für uns, sie stellen Fragen an uns und unser Leben und fordern uns heraus. Genauso war es für Jesu Jünger, die oft nur die Hälfte verstanden. Und natürlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, an die sich Jesus häufig gerichtet hat. Als jemand, der versucht, andere zu unterrichten, finde ich Jesu Fähigkeit, Dinge didaktisch geschickt zu verpacken, den Zuhörer zu fesseln, bestechend sauber zu argumentieren und am Ende jeden Widerspruch beseitigt zu haben, faszinierend und vorbildlich. Ein toller Spannungsbogen. Und am Ende bleiben Fragen offen, die den Zuhörer weiter beschäftigen sollen. Denn Lernen bedeutet nicht nur Hören oder Lesen, das wissen nicht alle Studenten. Lernen bedeutet echte Arbeit. Verstehen erfordert intensive Beschäftigung und praktische Einübung. Das wissen alle, die sich auf Prüfungen vorbereitet haben oder das leider immer noch tun müssen. Genauso ist es mit dem Glauben bzw. dem Bibellesen. Wer nur das Wort hört oder liest, ohne sich damit auseinanderzusetzen, wird viele Aspekte überhören oder überlesen, die uns Gott durch Jesus mitteilen will. Es bleibt beim Offensichtlichen, es dringt nicht in die Tiefe und kann dann auch nicht im Leben angewendet werden. Das ist leider viel zu oft bei mir der Fall. Ich möchte von Jesu Gleichnissen für meinen Umgang mit der Bibel und mit dem Glauben lernen. Ein Gleichnis erfüllt den gleichen Zweck wie ein wissenschaftliches Modell. Wahrscheinlich faszinieren mich Gleichnisse auch deshalb so. Ich habe euch ein Beispiel eines Modells, den sogenannten Varignonschen Apparat, rechts unten ist Herr Varignon, sowohl in Bildform als auch zum Anfassen mitgebracht. Es ist keine Glocke, auch wenn es so klingt. Ihr könnt euch das nachher alles genau angucken, wenn ihr wollt. Auch wenn es mir in den Fingern juckt, habe ich jetzt keine Zeit zu erklären, was dieses Modell genau abbildet, nur so viel. Es ist eine betriebswirtschaftliche Aufgabenstellung im Bereich der Logistik. Wer nachher genau wissen will, wie das geht und viel Zeit hat, der darf mich gerne fragen. Modelle, das ist ein Beispiel, das zeigen soll, was Modelle und auch Gleichnisse beinhalten. Sie bilden wesentliche Aspekte eines Sachverhaltes ab. Ja? Das bildet nur bestimmte Dinge ab, man kann hier nicht die ganze Welt abbilden, sondern bestimmte Aspekte eines Problems und genauso macht es Jesus mit seinen Gleichnissen. Er führt uns bestimmte Dinge vor Augen und das ist ein besonders wertvolles didaktisches Konzept. Man vereinfacht vieles, reduziert es auf ein einfaches, aber eindrückliches Beispiel und dann kann man erst wirklich analysieren, um was es geht, kann verstehen, hier in diesem Modell kann die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen. In physikalischen Modellen gibt es alles Mögliche, was man verstehen muss, Simulationen und so weiter. Und am Ende kann man dadurch viel klarer die Zusammenhänge erfassen, die gemeint sind. Und das ist das, was ich auch lernen möchte von Jesus. Er macht das auf perfekte Weise in seinen Gleichnissen. Er lenkt unseren Blick auf die wesentlichen Dinge und erklärt diese sehr plastisch und anschaulich, ohne uns mit allen möglichen anderen Fragen in diesem Kontext dann zu belasten. Auch davon möchte ich für die Lehre in Uni und Gemeinde lernen. Hoffentlich gelingt es mir, der häufig vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. Nassauer kann sowas nicht. Gut, so viel zu den Vorreden. Also die Grundlagenvorlesung ist zu Ende. Das heutige Gleichnis habe ich schon sehr oft gelesen oder gehört, von Kindesbeinen an. Und dennoch bin ich erstaunt, dass mir immer wieder was Neues auffällt. Um was geht es heute? Gibt es Vorschläge, ein Gleichnis aus der Bibel, nicht aus England? Bitte? Brautjungfern? Ja, die Brautjungfern, besonders links die, sehr glücklich, ist ja um die Welt gegangen, das arme Mädel. Nein? Vielleicht hat es schon jemand gesagt, ich höre nicht mehr so gut, ihr müsst lauter reden. Ja, das königliche Hochzeitsmahl, vielen Dank. Darum geht es. Ich weiß nicht, Wer die Hochzeit im Fernsehen verfolgt hat, das war ja ein tolles Ereignis. Dazu gleich mehr. Ich lese den Bibeltext aus Matthäus 22, Vers 1 bis 14. Die königliche Hochzeit. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Um was geht es in dieser Geschichte? Um die Hochzeit eines Königssohns oder eines Königinnenenkels, wie die von Prinz William von England mit seiner Kate. Eine prunkvolle Veranstaltung, bei der jeder glücklich ist, eingeladen zu sein. Hier das offizielle Einladungsschreiben. Wer eine Einladung bekommt, tut alles, um hinzugehen und sich angemessen zu präsentieren. Das ist den Leuten wichtig, weil sie dabei selber wichtiger werden, bei dieser Hochzeit dabei zu sein. Man möchte unbedingt teilnehmen und man möchte dabei gut aussehen. Eine Dame hat sich angeblich vorher noch die Nase richten lassen. Man zieht sich ein hochzeitliches Gewand an und ist schon wochenlang voller Vorfreude. Ich weiß nicht, ob jemand von euch durch den Lord Chamberlain eingeladen war. Vielleicht ja wenigstens unsere Gemeindeleiter. Aber die meisten werden ja sicher die Hochzeit im Fernsehen angeschaut haben. Schließlich waren weltweit etwa 2 Milliarden Zuschauer dabei, mehr als jeder vierte Mensch. Ein unglaublich tolles Ereignis, das sich keiner entgehen lassen wollte. Das Königshaus richtet eine prunkvolle Hochzeit für den zukünftigen König aus und ein ganzes Land, beziehungsweise die ganze, ich sage mal in Klammern, meist weibliche Welt, ist in fiebriger Aufregung. Welches Kleid hat sie an? Wie sieht sie aus? Wie ist das Haar? Und in unserem Gleichnis, wie üblich, gibt es eine Gästeliste, auf der die mächtigen, reichen, schönen verzeichnet sind, diejenigen, die aufgrund ihrer Stellung Anrecht auf eine Einladung haben oder die der König besonders auszeichnen möchte. Die Gäste erhalten Einladungen, aber wollen nicht hingehen, als die Knechte des Königs rufen. Damals lief die Terminplanung, wie auch heute noch im Orient, sicher ein bisschen anders. Es gab ja keine Uhren und Kalender. Man hatte das vielleicht vorher schon angekündigt oder es war klar, wer kommen muss. Und wenn alles bereit war, dann liefen die Knechte los und luden ein. Heute ist das ja ganz ähnlich. Man postet auf Facebook Geburtstagsparty. Und wenn man Glück hat, kommen nur die Freunde. Und wenn man Pech hat, kommen 10.000 Leute, weil man vergessen hat, das einzuschränken auf die Freunde. Die zuerst ausgesandten Knechte kommen mit der Nachricht zurück, dass die Gäste nicht kommen wollen. Keiner hat Lust auf die königliche Hochzeit. Ein Affront gegenüber dem Herrscher. Das tut man doch nur, wenn man den König nicht anerkennt. Dann sendet der König andere Knechte aus, vielleicht solche in höheren Positionen und mit prächtigeren Gewändern, vielleicht den Lord Chamberlain persönlich, das ist übrigens kein Name Chamberlain, sondern eine Amtsbezeichnung. Sie haben auch eine eindringlichere Botschaft dabei. Es ist alles fertig, die Ochsen sind sogar schon geschlachtet, das Essen ist längst fertig. Alle Kosten sind schon entstanden, die Feier kann jederzeit beginnen, kommt jetzt sofort mit. Aber auch diese Boten erreichen nichts, sie werden einfach stehen gelassen. Der eine geht auf den Acker, um zu pflügen oder zu ernten, der andere geht in sein Geschäft. Man bemüht sich nicht einmal um eine glaubhafte Entschuldigung. Es ist den Eingeladenen schlicht egal, was der König denkt. Sie missachten seine Knechte und damit ihn. Würden wir das auch machen, wenn der Lord Chamberlain vor unserer Haustür stünde und uns einladen wollte, um zu Kates und Williams Hochzeit zu gehen? Ein seltsames Verhalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zuhörer von Jesu Gleichnis, die Pharisäer, Schriftgelehrte, die Jünger, das Volk, sprichwörtlich der Kamm schwoll. Das kann man doch nicht machen, das gibt's doch nicht. Ganz klar, das ist zu verurteilen. Aber es wird ja noch schlimmer. Die Knechte werden sogar angegriffen, gefoltert und getötet. Welch ein absurdes Handeln. Die Knechte kommen friedlich und wollen zum tollsten Fest des Jahrzehnts einladen und statt sich zu freuen, schlägt und tötet man die Boden. Was soll das? Unbegreiflich. Es kommt, wie es kommen muss. Der König lässt sich dies nicht gefallen und sendet seine Soldaten. Seine Rache ist fürchterlich. Er lässt die Mörder töten und vernichtet deren gesamte Stadt. Das war doch absehbar. Es wird immer unverständlicher, warum die Eingeladenen das getan haben. Hier ist der erste Teil des Gleichnisses zu Ende. Jeder Zuhörer ist sich seines Urteils sicher, ihr sicher auch. Die unwilligen und bösartigen Eingeladenen haben es nicht anders verdient. Was genau meint Jesus damit? Wer ist der König, wer der Königssohn, wer die Knechte, wer die Eingeladenen und warum verhalten sie sich so? Wie in vielen anderen Gleichnissen vergleicht Jesus die Königsherrschaft Gottes über die Menschen mit einem irdischen Sachverhalt. Hier sehr naheliegend mit einem König und seiner Macht. Und diese Herrschaft wird unter anderem durch die Hochzeit des Sohnes, des Königssohnes, des Thronerben gefestigt. Denn damals ging es weniger um Liebe, also Macht um Einfluss, wie wir wissen. Wir machen sicher keinen großen Fehler, wenn wir annehmen, dass Jesus mit dem König Gott den Vater meint und mit dem Gottessohn sich selbst. Oder mit dem Königssohn sich selbst. Wahrscheinlich ist auch, dass Jesus hier auf die Beziehung zwischen Gott bzw. Jesus selbst und seinem Volk hinweist. Diese wird an mehreren Stellen in der Bibel mit der Beziehung zwischen Braut und Bräutigam verglichen, in Jesaja etwa. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Oder in der Offenbarung 21, wo Jesus, das Lamm Gottes, als Bräutigam und Jerusalem mit ausführlicher Beschreibung der 12 Stämme Israels als seine Braut dargestellt wird. Da liegt die Vermutung nahe, dass die Hochzeit die alttestamentliche Verbindung zwischen Gott und seinem Volk darstellt. Zugleich dient die Hochzeit des Thronfolgers häufig auch als Anlass für seine Erhöhung, eine Darstellung des Machtanspruchs oder sogar die Intronisierung, wie man ja auch zum Beispiel Jesu Taufe auffassen könnte. Denn Gott spricht dort: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 17. Zum Fest, das ist vielleicht ein Anstoß für uns, ist zunächst aber nicht jeder eingeladen, sondern es gibt bevorrechtigte Gäste. Es handelt sich dabei sicherlich in erster Linie um die Juden, das Volk Gottes, das von dieser Verbindung profitiert, sie aber auch unterstützen und selbst bestätigen soll. Gott ruft sein Volk zu einem großen Fest, zu einem Leben in seiner Nähe, zur Teilhabe am ewigen Leben. In zweiter Linie spricht Jesus sicherlich auch die Heiden an, uns, die von Gottes Wort ergriffen sind, die Gott zu einem Leben in der Nachfolge seines Sohnes ruft. Mit den von Gott gesandten Knechten werden wohl, neben Jesus, die Propheten gemeint sein, die Gott jahrhundertelang immer wieder zu seinem Volk gesandt hat, mal bittend, mal fordernd. Immer verbunden mit der Einladung und Aufforderung, zu ihm zurückzukommen, von anderen Wegen umzukehren. Es ist immer zugleich eine Einladung und eine Aufforderung. Denn ein König bittet nicht nur, sondern er fordert auch. Er lädt nicht ein, er lehrt vor. Auch das sollte man bei diesem Text bedenken. Nicht zu kommen ist eine offene Befehlsverweigerung, ein heftiger Affront, eine unglaubliche Beleidigung des Königs, also Gottes. Und was tut sein Volk? Was tun wir? Gottes Volk ignoriert seinen Gott, der es aus Ägypten geführt und immer wieder gerettet hat. Ein König, der viel getan hat für sein Volk. Nicht einer der Despoten unserer Tage, denken wir an Mubarak, Gaddafi, Saddam, wie sie alle heißen, die nur ihre eigene Bereicherung und die Festigung ihrer Macht im Blick haben. Nein, ein guter und schenkender König. Wenn wir genauer hinschauen, hier in die Verse 3, 4, 5, dann stellen wir fest, es gibt eigentlich zwei Gruppen von Eingeladenen, die unterschiedlich agieren oder reagieren. Einmal die erste Gruppe möchte ich die Ignoranten nennen und die zweite die aggressiven Gegner. Die Ignoranten, Diese Gäste lassen sich von der Einladung des Königs überhaupt nicht beeindrucken. Sie ignorieren die Boten und die Einladung einfach. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hier sind so ein paar mögliche Aussagen oder Denkweisen aufgeschrieben. Sie pfeifen auf ihren Status bei Hofe, der ihnen zustand. Einige kennen das von ihren Kindern und manche Frauen auch von ihren Ehemännern auch. Man sagt etwas, aber sie tun so, als hätten sie nichts gehört und machen einfach weiter. Wie fühlt man sich dabei wohl? Gott möchte, dass wir teilhaben an seinem Reich, am großen Fest an der Ewigkeit. Aber wir haben häufig Wichtigeres vor, beziehungsweise wir glauben dies. Arbeit, Familie, Karriere, Reichtum, Selbstfindung, Wellness, Rennen nach den günstigsten Sonderangeboten, mein Haus, mein Auto, meine Segeljacht. Auch wenn im Luthertext steht, dass sie die Einladung verachteten, zeigt ein Blick in andere Übersetzungen, dass eher von Gleichgültigkeit die Rede ist. Sie kümmerten sich nicht darum, ihnen war das gleichgültig. Es ist ihnen völlig wurscht, dass der König alle Anstrengungen auf sich genommen hat, Ochsen und anderes Mastvieh geschlachtet hat, dass Gott alles für sie getan hat, sie immer wieder gerettet und begnadigt hat. Sie haben Wichtigeres zu tun, meinen ihrer Arbeit nachgehen zu müssen. Ich habe keine Lust, meine Zeit dafür zu verschwenden, da springt doch nichts raus. Im Gegenteil, wer macht denn sonst meine Arbeit? Glaube ist etwas für Alte und Frauen oder auch dann eben Hochzeitsfest oder Feiern. Kennen wir das auch? Keine Zeit für Gott haben? Ich kenne das in meinem täglichen Leben. Da ich gerne und viel arbeite, aber auch gerne viel schlafe oder gerne einem Hobby, zum Beispiel Volleyball, nachgehe. Jeden Morgen kämpfe ich mit mir darum, ob ich nicht auch später am Tag die Bibel lesen könnte oder ob es auch mal mit einem ganz kurzen Gebet geht. Häufig mit schlechtem Resultat, andersrum ist es meistens besser. Der Teufel versucht uns einzureden, dass später noch genug Zeit ist für Gott. Und wie übertönt man Gottes Einladungen am besten? Man hört erst gar nicht hin. Man ignoriert sein Rufen und Werben. So, tut so, als hätte man nichts gehört. Aber der König sendet weitere Knechte, nachdem die Eingeladenen bei der ersten Aufforderung nicht kommen wollten. Gott geht den Menschen nach. Er wiederholt seine Einladung, aber nicht beliebig oft. Irgendwann gibt es ein zu spät. Irgendwann kommt keine Einladung mehr, gibt es keinen Einlass mehr zur Feier. Da wurde vorhin das Gleichnis von den 10 Jungfrauen gesagt, da haben wir genau den Fall, dass die 5 nicht mehr rein durften. Man sollte nicht zu lange warten. Die zweite Gruppe, die ich als aggressive Gegner oder als Gottesfeinde im eigenen Volk bezeichnen würde, die reagieren extrem aggressiv auf die wiederholte Einladung. Sie belassen es nicht dabei, Nein zu sagen oder die Einladung zu ignorieren. Nein, sie misshandeln die Boten und bringen sie sogar um. Ihnen ist es offensichtlich völlig gleich, ihren König zum Zorn zu reizen. Sie akzeptieren seine Macht nicht und lassen sich auf ein Machtspiel ein, was sie eigentlich nur verlieren können. Warum? Das erscheint uns geradezu absurd. Wer macht denn sowas? Hier haben wir wieder Jesu große Fähigkeit, durch Zuspitzen seinen Aussagen besondere Eindrücklichkeit zu verleihen. Auch ein wesentliches Element eines Gleichnisses. Er zeigt auf diese Weise auf, wie absurd es ist, dass Menschen, die Gott kennen, wie die Juden, sich in offener Ablehnung gegen ihren Gott stellen. Sie wissen eigentlich, was er für sie getan hat. Sie wissen, dass er mächtiger ist als sie. Und trotzdem stellen sie sich in aggressiver Form gegen ihn. Jesus spielt hier sicherlich direkt auf die Pharisäer an, die alle Gesetze Gottes, alle Vorhersagen und Verheißungen auf den Messias hin kannten und trotzdem seine schlimmsten Feinde waren. Sie hätten es wissen müssen, wollten es aber nicht wahrhaben. Also wenden sie sich gegen den Boten, foltern ihn und bringen ihn um. Ich denke, dies ist ein direkter Hinweis auf Jesu Opfertod, der ja nicht nur der Bräutigam, sondern auch Gottes Bote ist. Er wird gefangen, gegeißelt und gekreuzigt, und zwar letztlich von seinem eigenen Volk, seinen zuerst eingeladenen Gästen. Aber warum so aggressiv? Warum reicht es nicht, die Einladung einfach auszuschlagen? Warum lässt man nicht die Christen ihren Glauben leben, sondern tut alles, um Gott und seine Leute zu schädigen? Wahrscheinlich geschieht dies aus Angst und Unsicherheit, dass es Gott vielleicht doch geben könnte. Man möchte alles, was einen an Gott und Jesu Opfertod erinnert und zur Umkehr mahnt, mit Stumpf und Stil ausrotten. Man möchte Glaubensdinge gar nicht erst an sich heranlassen. Alles beseitigen, was einen daran erinnert. Gott mundtot machen. Gott kann es nicht, Gott darf es nicht geben. Im Endeffekt deutet aus meiner Sicht Aggressivität darauf hin, dass der Mensch im Grunde seines Herzens die Wahrheit erahnt. Sonst müsste man sich durch Christen und durch Christus nicht bedroht fühlen. Wir leben glücklicherweise in einem Land, in dem eine solche Ablehnung allenfalls in verbaler Form entgegenschlägt. Aber dennoch ist es bei bestimmten Themen, wie der Diskussion um Evolutionstheorie oder Schöpfung oder der Frage der Gottesexistenz, zu bemerken, dass ansonsten sachliche Wissenschaftler und Journalisten erstaunlich aggressive und unversöhnliche Töne anschlagen. Und das in einem Land mit 2000-jähriger christlicher Tradition, durch die wir wie die Juden zu dem Kreis derjenigen zählen, die Gott eigentlich kennen sollten und mit als Erste eingeladen sind. Wie viel schlimmer ist es in anderen Ländern wie Nordkorea oder in Teilen der arabischen Welt? Hier glaubt man sich gegen die Wahrheit nur durch Unterdrückung, Folter und Mord schützen zu können. Was macht der König nun? Wie würden wir reagieren? Wir würden wahrscheinlich alles abblasen und uns zurückziehen. Seine Gäste sind ausgeblieben. Sie haben sein Fest boykottiert und ihm auf das Übelste, denkbar Übelste mitgespielt. Nein, er sagt das Fest nicht ab und zieht sich nicht wütend in seinen Palast zurück. Er feiert das Fest trotzdem. Die bevorrechtigten Gäste, also die Juden, beziehungsweise auch wir Deutschen als christliches Volk, waren es nicht wert. Gott hat Geduld, er lädt mehrmals ein, aber er bettelt nicht. Wer nicht will, der hat, wie ein Sprichwort sagt. Stattdessen schickt er wieder Boten aus, aber diesmal, um nach weiteren Gästen zu suchen, die bisher nicht eingeladen waren. Wir erleben das darin, dass in anderen Ländern viel mehr Menschen zum Glauben kommen als hier und von dort sogar Missionare nach Deutschland gesandt werden. Wer Gott ignoriert oder bekämpft, verliert sein Gastrecht und muss sich nicht wundern, wenn auf einmal ganz andere an Gottes Tisch sitzen. Jetzt wird nicht mehr gezielt eingeladen, sondern jeder, der sich finden lässt, kann mitkommen. Böse und Gute, wie es hier heißt. Jeder ist eingeladen, aber er muss sich finden lassen. Jetzt komme ich zu einer dritten Gruppe von Menschen, zu der ich mich zählen würde, die zwar nur indirekt im Gleichnis zu erkennen ist, aber zwischen den Zeilen anklingt, wie ich finde. Jedenfalls ist es meines Erachtens eine typische Gruppe. Sie wollen sich nicht finden lassen. Sie verstecken sich vor Gott, haben Angst vor den Konsequenzen, wenn sie seine Einladung erhalten und sich entscheiden müssen. Sie haben von Gott erfahren, eine grobe Vorstellung vom Glauben, möchten aber ihre alten Pfade nicht verlassen. Vielleicht sind sie auch einfach zu scheu. Ich sage manchmal, ich bin sehr froh, in der christlichen Familie aufgewachsen zu sein. So von meiner ängstlichen Art her hätte ich es nie in eine Gemeinde geschafft, menschlich gedacht. Aber es ist schon so ein Stück weit. Das ist ein Schritt, der ist auch nicht so einfach. Da muss man sich überwinden, muss ein Wagnis eingehen irgendwo. Welcher Grund auch immer sie abhält, sie sind beim Festmahl nicht dabei. Sie sind weder böse noch aggressiv, noch ignorieren sie, sondern sind einfach im Hintergrund. Jesus sagt nämlich, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, so hart das ist. Vielleicht kennen wir solche Leute und vielleicht ist es unsere Aufgabe, sie aus ihrem Versteck zu holen. Sie sind vielleicht nicht einmal ablehnend, aber zu bequem, ängstlich oder festgefahren und brauchen einen oder mehrere Anstöße. Andere Leute lassen sich finden, nehmen eine Einladung gerne an. Sie sind neugierig und offen, erleben gerne etwas Neues, lassen sich schnell begeistern und sind immer und überall mit dabei. Sie werden von den Knechten des Herrn eingeladen und kommen sofort mit. Letztlich fehlt ihnen aber etwas, sie haben das hochzeitliche Gewand nicht an. Wir können vermuten, dass der Gastgeber dieses Gewand sogar gestellt hätte, damit jeder, auch die Ärmeren unter den Gästen, die Chance hat, angemessen gekleidet zu sein. Dies wird einfach erwartet. Wie würden wir auf die Hochzeitsfeier in England gegangen sein? Hoffentlich nicht wie einige mit seltsamen Hüten, aber doch gut angezogen wenigstens. Man drückt sonst eine Missachtung des Gastgebers ganz ähnlich aus wie die, die die Einladung gänzlich ignoriert haben. Das lässt sich der König nicht gefallen und das erscheint uns extrem hart und wirft diesen Gast hinaus, der sich hat einladen ist, der gekommen ist, der froh mitgefeiert hat, dahin, wo Heulen und Zähneklappern herrscht. Dort findet er sich genauso in der schrecklichen Gottesferne wie all die anderen zuvor. Vielleicht gibt es in unseren Gemeinden auch solche Leute. Vielleicht sind wir selbst in der Gefahr. Jeder prüfe sich selbst. Man geht gerne in eine Gemeinde, hat dort gute Freunde, eine gute Gemeinschaft, hilft sich untereinander, feiert miteinander, lebt eine gewisse Frömmigkeit, aber man zieht das Hochzeitskleid nicht an. Wofür steht denn dieses Bild, was hier so wichtig ist, dieses Modell des Hochzeitskleides? Und warum ist die Strafe so hart? Ich habe mal überlegt, es Was macht man, wenn man ein Kleid wechselt? Man reinigt sich, man legt das alte Kleid ab. Also Ablegen eines dreckigen alten Gewandes, würde ich sagen, ist Ablegen der Sünde. Reinigen ist für mich die Buße. Und dann zieht man ein neues Gewand an, für mich die Bekehrung, veranschaulicht durch die Taufe. Also das, was wir eben dafür sehen, wenn jemand zu Gott kommt und ein neu erweckter Mensch wird. Wir können zwar, das habe ich jetzt vergessen, genau, das könnt ihr ja noch lesen, wenn ihr wollt, aber ich habe es auch gesagt, wir können zwar zu Gott kommen, wie wir sind, er nimmt uns mit unserem alten, dreckigen Kleid an, aber er erwartet, dass wir umkehren, um ihm angemessen zu begegnen. Er erwartet die Wertschätzung seines Opfers für uns, dass wir ihm die Ehre geben. Dazu gehören eben auch zunächst Buße und Umkehr. Tun wir das über kurz oder lang nicht, haben wir nichts in der Nähe Gottes verloren, auch wenn wir uns in seiner Gemeinde wohlgefühlt haben. Er schenkt uns das Hochzeitskleid, es nicht anzuziehen, ist eine große Beleidigung Gottes. Die rechten Hochzeitsgäste, die Gruppe 5, über die steht gar nicht so viel, aber es ist klar, dass das all die sind, die eben ein Hochzeitskleid anhaben. Manche nehmen das Angebot an, lassen sich voll darauf ein und bestätigen die Berufung durch gehorsames Handeln. Sie ziehen den alten Adam aus und das neue Leben im Bild des Hochzeitskleid an. Sie lassen sich von Jesus von ihren Sünden reinigen und nehmen am Fest vollwertig teil. Sie erweisen dem Gastgeber die Ehre und versuchen ihm, die Wohltaten zu vergelten, seine Gebote zu halten und ihn zu lieben. Wie wir auch in diesem Gleichnis sehen, gibt es Gottes Kindschaft nur ganz oder gar nicht. Selbst wer zur Hochzeit kommt, aber sich nicht vollständig einreiht, hat nicht verstanden oder verstehen wollen, um was es wirklich geht. Einzig und allein um die Bekehrung, die Erneuerung. Gott will Menschen retten, nicht nur ihr irdisches Leben verschönern. Der letzte Vers 14, der war für mich immer und ist es vielleicht auch noch ein problematischer Vers. Hier geht es darum, dass irgendwie nicht alle berufen oder ausgewählt sind. Also hier steht, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Manche neuere Übersetzungen mildern das etwas ab, aber trotzdem problematisch. Und ich habe da so meine Probleme mit, denn das widerspricht irgendwie einem Gerechtigkeitsempfinden. Kann es sein, dass einige Leute von vornherein keine Chance haben, zu Gott zu kommen? Kann es sein, dass Gott so unterschiedlich misst? Meint Jesus wirklich, dass nur wenige für den Glauben auserwählt sind? Ich habe da sehr lange drüber nachgedacht. Und gerade anhand dieses Gleichnisses und dass es hier hinten dran steht, finde ich sehr ermutigend, komme ich eigentlich zu einem ganz anderen Schluss. Sicher hat der König zu Beginn nur eine gewisse Gruppe von Personen eingeladen, wie Gott zunächst vorwiegend das Volk Israel im Blick hatte. Die Entscheidung zu kommen hat aber jeder selbst getroffen. Sie waren eingeladen und konnten entscheiden, haben es getan oder nicht. Und auch die später hatten dieselbe Entscheidung. Jede dieser Personen war berufen durch die Einladung. Die Teilnahme an der Hochzeit oder am Reich Gottes im Bild haben sie selbst abgelehnt. Das bedeutet, dass sie selbst die Auserwählung durch ihre eigene Entscheidung verhindert haben. Genauso ist das Auswählen in der Gruppe der später Eingeladenen bzw. Berufenen ein aktiver Prozess der Betreffenden. Jeder entscheidet durch sein Handeln und sein Leben über diese Auserwählung, die Berufung Gottes vollständig anzunehmen oder eben nicht. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, bedeutet aus meiner Sicht also nicht, dass Gott einige Menschen von vornherein aufgibt, sondern dass er alle, die sich finden lassen, da haben wir wieder unsere dritte Gruppe, beruft und es dem Menschen selbst überlässt, ob er zu den Auserwählten gehören will. Dies hängt von der Umkehr, das heißt dem Anziehen des Hochzeitskleides und dem gehorsamen Handeln dann ab. Diese Sicht ist nicht nur meinem Wunschdenken entsprungen, dass jeder Mensch die Chance haben soll, Gottes Kind zu werden, sondern an vielen anderen Stellen der Bibel unterlegt. Hier sind drei Beispiele genannt. Missionsbefehl, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Oder Jesu Worte, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder in 1. Timotheus, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will uns alle einladen und an seiner Festtafel mit allen Köstlichkeiten bewirten. Er wartet aber nicht mehr und nicht weniger, als dass wir uns mit unserem ganzen Leben darauf einlassen und ganze Sachen mit ihm machen. Ich will die Botschaft des Textes aus meiner Sicht nochmal in zwei Varianten zusammenfassen. Der Text kommt eher wie die erste, die negative, die drohende Variante daher. Wenn einem derjenige einlädt, der Macht über Leben und Tod, nicht nur hier auf der Erde, sondern in Ewigkeit hat, dann schlägt man diese Einladung nicht aus, wenn einem das eigene Leben lieb ist. Ich finde viel schöner eine positive, einladende Variante. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns unverdientermaßen zu sich einlädt, uns erhöhen und uns mit dem prächtigen Hochzeitskleid der Vergebung einhüllen will, dass er keine Mühen scheut und auch seinen Sohn nicht schont, um uns zu erretten. Nehmen wir diese Einladung zu unserem Glück und unserer Rettung an. Und wenn wir das schon getan haben, so lasst uns die Verbindung immer wieder erneuern und uns darüber freuen. Amen. Soll ich das nächste Lied ansagen? Gut, das steht vielleicht auch gleich da vorne. Lied Nummer 373, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.